Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Na, was die Männer können, das können wir schon lange. Ah? Und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein, na, sie müssen längst schon fort sein. Raus mit den Männern aus dem Bau und renn in die Dinger mit der Frau.
Ja, das war ein Song von Claire Waldorf in der Interpretation von Sigrid Grajek. Sigrid Grajek ist ja in der Berliner Szene und darüber hinaus keine Unbekannte. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier in der neuen Folge von Queers Berlin zu Gast ist. Hallo Sigrid.
Ja, hallo Michael. Ich freue mich auch hier zu sein.
Ja, für alle, die dich nicht kennen, du bist Schauspielerin, Diseuse, Sängerin. Claire Waldorf ist ja eine ganz bekannte Figur in den 20er Jahren gewesen. Gut, die Nachgeborenen, aber die Jüngeren wissen es vielleicht nicht mehr so. Diese Figur, Claire Waldorf, was hat dich fasziniert, aus ihrer Lebensgeschichte ein ganzes Programm damals zu machen? Du machst das ja schon eine ganze Weile.
Ich mache das schon ziemlich lange, das geht jetzt ins 13. Jahr. Ich habe halt, weil ich als rustikale Butch-Lesbe, ja, irgendwie nicht so das Gretchen spielen konnte in der Schauspielerei, bin ich ja im Kabarett gelandet und da eben in den 20er Jahren, weil ein schwuler Kollege von mir sagt, hör zu, ich habe hier ein Kabarett und du musst einfach zu mir kommen. Ich wollte das eigentlich nicht, weil ich gesagt habe, du, ich kann gar nicht singen. Und der sagte immer, du kannst spielen, also komm. Und so bin ich in dieses Berliner Brettl gekommen, was 20er Jahre spezialisiert war. Da kommst du um Claire Waldorf nicht drum herum. Und als es dann eben irgendwann darum ging, ein Soloprogramm zu machen, habe ich mich halt für Claire entschieden, weil ich dachte, eine Lesbe in den 20ern, die halt keiner mehr kennt. Also jetzt von den, gerade du hast es schon angesprochen, von den Jüngeren, das lohnt sich, weil das ist ja eine unserer Urmütter eigentlich, weil Claire Waldorf war eigentlich eine neue Frau, bevor es den Begriff gab. Aber es gibt eben keine bewegten Bilder von ihr. Das heißt, nur diese schreddeligen Shellac-Platten.
Das wusste ich ja. Gibt es gar keine bewegten Bilder von ihr?
Nein.
Kein einziges?
Sie ist 1907 im Kabarett, quasi übers Kabarett berühmt geworden. Da gab es einfach noch keinen Film.
Aber in den 20er Jahren hätte sie ja theoretisch sein
ja,
können.
Ja, aber sie war tatsächlich eine Theaterschauspielerin. Also es gibt wohl Filmschnipsel. In einem ist sie als Schaufensterpuppe zu sehen. Also es gibt nicht so wie von Marlene so ikonografische Bilder. Marlene im Frack küsst eine Frau in Marokko oder sowas gibt es von Claire.
Oder Josephine Baker.
Oder so. Genau. Also die sind ein bisschen später, weil die ein bisschen jünger sind. Dadurch kam das Medium Film. Das hatte Claire nicht. Claire hatte tatsächlich die Shellac-Platte und später dann das Live-Radio, wodurch sie sehr populär war. Und dann ist sie ja einfach dadurch, dass sie war, wie sie war, nämlich eben eine lesbische Frau, die ziemlich rotzfrech war, hat sie natürlich im Faschismus sich zurückziehen müssen und hat nach dem Krieg einfach auch aus Altersgründen, weil sie war dann auch betagt und nicht mehr ganz gesund, konnte sie auch nicht mehr anknüpfen an ihre Erfolge. Ne? Also sie hat es geschafft, nach dem Ersten Weltkrieg wieder an ihre Erfolge vor dem Ersten Weltkrieg anzuknüpfen, aber der Faschismus hat ihr dann quasi das Genick gebrochen. Und für mich war einfach diese Lebensgeschichte eine weibliche Geschichte, eine Frauengeschichte, die sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun hat, weil sie eine Selbstbestimmte war, die schon als Kind gesagt hat, ich möchte aber lernen. Das war 1898 oder was war das in Gelsenkirchen, wo sie herkommt, führen das die Tochter eines Bergarbeiters nicht unbedingt das, was man dachte. Die ist dann alleine nach Hannover gegangen, weil sie ihr Abitur machen wollte. Da sind so Geschichten. Und das alles hatte ich gelesen in einer Biografie und dachte, ich muss dieser Frau ein Erinnerungsdenkmal setzen.
Ja, na, ist eine interessante Geschichte. So. Ja,
die ist super spannend und begeistert mich einfach, diese Person. Und dann hatte ich große Angst. Weil das sind große Schuhe, in die man tritt, wenn man sich das anschaut, ihr Leben.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ich wollte nur, bevor wir dazu kommen, eine andere Frage nochmal stellen. Und zwar, ich habe gelesen, das wusste ich gar nicht, dass Clara Waldorf damals ja sogar im Wintergarten aufgetreten ist, was ja eine große Nummer in Berlin war. Also das war jetzt nicht irgendwie off-off, sondern das war so. Ich habe mich gefragt, war das eigentlich in 20, gut, nun kennen wir ja die ganzen Geschichten 20er Jahre und es war eine andere Zeit und tolerant und so, aber war das eigentlich allen damals klar, dass sie eine Lesbe war? Ist sie auf der Bühne auch damit ganz offen umgegangen? Weißt du das eigentlich oder war das eher so?
Das kann man so nicht unbedingt sagen. Also sie hat mit ihrer Frau zusammengelebt, mit Olli von Röder hat sie von 1919 bis 1933 in der Regensburger Straße 33 gewohnt und das, die Frauen haben dort zusammengelebt. Olli war auch viel dabei, hat auch ihr sozusagen das Hinterland freigehalten, das muss man auch sagen. Und inwieweit, also sie hat es nicht in dem Sinne thematisiert, sie hat Crossdressing-Sachen gemacht. Also sie hat Schusterjungen-Lieder gesungen und dann eben mit der Schirmmütze und in Hosen. Und das war ja der erste Skandal, war ja, dass sie in Hosen auftreten wollte, der Zensor es verboten hat.
Okay, und war das noch vor den 20er Jahren? Oder war das
ja, das war 1907. Das war ihr Debüt im Kabarett, wurde direkt verboten, weil sie einen Eton-Anzug, also diesen Schulanzug, der bei uns als Schulanzug, Eton-Anzug von der Universität Eton bekannt ist, so wollte sie auftreten und dann hat der Zensor gesagt, dass Frauen nach 23 Uhr im Herrenanzug verboten sind, weil das unsittlich sei. Daraufhin hat sie sich ein braunes Samtkleid auf Pump irgendwie gekauft und hat ein komplett unsittliches Lied gesungen, was aber in der Pflanzen- und Tierwelt angesiedelt war und hat dazu einen total komischen Ententanz aufgeführt, weil in dem Lied verliebt sich eine Ente in ein sogenanntes Schmackeduzchen, was so ein Rohrkolben ist. Dieser Rohrkolben hat aber gerade eine Affäre mit dem Schwan. Und am Ende kommt dabei ein Nachkomme raus, eine kleine Schwanente, die also sozusagen genetisch mit allem zu tun hat. Und die Leute haben sich so schlapp gelacht, dass sie das am ersten Abend neunmal wiederholen musste. Und die Zensur hat natürlich nicht kapiert,
dass sie ihnen
gerade eine unglaubliche Nase dreht. Und in dieser Nacht wurde die ganze Stadt plakatiert. Der Stern von Berlin, Claire Waldorf, da ist sie über Nacht tatsächlich mit diesem Coup zum Star geworden. Und deswegen, sie hat, egal wo Claire Waldorf auftauchte, die Hütte war voll. Alle Häuser.
Ja, ich kann mich erinnern, mein Vater war auch so ein Claire Waldorf-Fan und der hat immer erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das ein Mythos war, dass die wohl ganz oft um 1 Uhr nachts aufgetreten ist oder vielleicht am Anfang ihrer Karriere, weil sie gedacht hat, okay, also die Bude ist in einer anderen Stimmung um 1 Uhr morgens.
Sie hat manchmal 6 Veranstaltungen in der Nacht gespielt, weil sie da, also je nachdem, es gab ja diese unterschiedlichen Zeiten, sie hat nie abendfüllende Programme gespielt. Es waren damals ja diese Variety-Shows waren ja immer Mixprogramme. Das heißt, sie hatte 5, 6 Lieder und sie war immer, wie sie hat das selber genannt, ich war die Rosine im Programm. Also wenn sie auf dem Programmzettel stand, war die Hütte voll.
Ach so, verstehe.
Und das heißt, sie ist dann von den unterschiedlichen Kabaretts und Varietés zu den nächsten gezogen. Also es gibt in ihren Erinnerungen erzählt sie, wie sie immer durch das Figurenkabinett musste in der Behrenstraße, um im Hintereingang zu ihrem späten Auftritt um 2 in der Nacht dort im Kabarett zu erscheinen. Weil da war hinter diesem Figurenkabinett war halt der Hintereingang zu dem Kabarett, wo sie aber dann eben nachts den letzten Auftritt hatte. Und das war halt damals so, Berlin war rund um die Uhr auf und es waren ja eben laufende Programme und die Künstler kamen
mal hier, mal da.
Es ist ein bisschen, Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Chamäleon Mitternacht Show. Das war damals ja auch 90er, Anfang der 2000er Jahre sowas, wo quasi die Künstler, die in der Stadt waren, am Wochenende, Freitag, Samstag, nachts noch eine Extra-Show machten. Und da war das so, man stand als Moderatorin auf der Bühne und wusste nicht, ist der Act schon da? Weil die kam manchmal aus dem Wintergarten dann eben zu uns rüber ins Chamäleon, um dann da noch einen Spätakt zu machen. Und so stelle ich mir das eben damals auch vor, dass der Moderator, oder damals waren es meistens Männer, die moderiert haben, halt geguckt haben, ist die Waldorf schon da? Und dann hat die gewunken, irgendwie gesagt, jo, kann losgehen. Und dann ging das los. Ne? Die haben halt, die waren einfach, es war ja ein buntes Treiben.
Klar,
Also das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen.
Naja, also ist nur, was man so liest, dass die Dichte, ich meine, gut, Theater, Berlin hat immer noch eine hohe Dichte an Theater und so weiter, aber ich glaube, damals war es einfach noch mehr.
Es war wahnsinnig.
An jeder Ecke war irgendwas.
Ja, in jeder Kneipe gab es einen Tisch, wo einer drauf stand und was deklamierte, sang oder irgendwas machte, so ungefähr. Also es gab halt ja jede Art von, und Claire hat halt überall gespielt. Die hat halt in den Stullen-Kabaretts, wo halt die, oder wo Nachmittagsveranstaltungen waren, wo man die Stullen und den Kaffee selber mitbringen konnte und ein paar Pfennig bezahlt hat. Also, weil man da mit der Familie hinging, also für Arbeiter war das ja viel, hat sie gesungen, genauso wie in den vornehmen Kabaretts, wo dann wirklich eben vor dem Ersten Weltkrieg noch die Offiziere mit ihren Damen und so.
Die Haute Volée.
Also, genau, die Haute Volée kam dann da. Und sie hat, und das ist ihr das Phänomen, Claire Waldorf, ist, dass sie Menschen aller Klassen begeistert hat, weil sie einen Ton getroffen hat, der so menschlich war, dass er für alle galt. Und das ist die Sensation. Aha. Und ich habe noch mit Menschen sprechen können, die sie erlebt haben.
Ach echt, ja?
Ja. Also ich habe unterschiedliche Menschen getroffen, die sie als sehr junge Menschen erlebt haben. Und das war so eine meiner Urbegegnungen war, da war das Programm noch ganz, ganz frisch und ich suchte eigentlich noch den Ton. Und da hatte ich ein Radiointerview und dort hatte man mir einen alten Herrn dazu gesetzt, der als 13-Jähriger das erste Mal im Theater war, über die Gewerkschaft. Damals gab es so Kulturkarten über die Gewerkschaft und sein Geselle hatte ihn mitgenommen, er war Lehrling. Und der Mann kam dann mit dem Rollator an und konnte eigentlich kaum krabbeln. Und ich dachte noch so, oh Gott, was wird das? Also weil der wirklich total beifällig war. Und dann fing er an, von Claire Waldorf zu erzählen. Am Ende stand der, also er berichtete dann, wie das war. Ja, und dann war der Sternenhimmel im Wintergarten, was es ja heute noch gibt. Ne? Das hatte ich alles noch gar nie gesehen. Und dann das war alles so schön und die Leute. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Und dann kam diese kleine rothaarige Frau auf die Bühne. Wir sind aufgesprungen und haben Claire, Claire, Claire gebrüllt. In dem stand der und brüllte.
Wow, okay. Yeah.
Und dann haben wir uns hingesetzt und sie hat gesungen. Und wie gesagt, er konnte vorher kaum krabbeln. Und dann war für mich sozusagen als Darstellerin war dieser Effekt, wenn eine Erinnerung nach Jahrzehnten so intensiv ist, dass ein Mann, der sich kaum bewegen kann, aus dem Stuhl springen kann und sich so begeistern kann, dann muss die Grundenergie dieser Frau so enorm gewesen sein, dass das über so viele Jahrzehnte in einem Körper bleibt. Und das ist das Phänomen Claire Waldorf. Ihre wahnsinnige Energie, ihre Heiterkeit und die Kontaktfähigkeit zum Publikum.
Und das, der Witz natürlich.
Der Witz dabei, natürlich. Ja. Aber sie hat die Leute geliebt, glaube ich. Also, wie gesagt, ich habe unterschiedliche Menschen sprechen können, die sie in unterschiedlichen Situationen erlebt haben. Und die aber alle von diesem eigentlich umarmen. Also, sie hat, glaube ich, ihr Publikum immer umarmt. Und da, wo sie war, da war eben
eine Aura, ne?
Da war eine Aura, da war Laune, weil sie einfach sich auch in den... Letztens stand eine Frau vor mir und sagte, wissen Sie, als ich 5 Jahre alt war, da wohnten wir in Bayerisch Gmain gegenüber von Claire und Olli. Und das war nach dem Krieg, ne? Dorthin hatten sie sich zurückgezogen, weil Berlin einfach auch während des Krieges für Claire und sie ja, also sie waren dann auch irgendwann ausgebombt und so und sie waren halt seit 39, hatten sie dieses unabgezahlte Häuschen.
Aber ich gelesen habe, dass sie in den 30er Jahren noch ein bisschen gemacht hat.
Sie hat noch ein bisschen gemacht, ja.
Also sie war jetzt nicht irgendwie so verfemt wie andere zum Teil so.
Ne? Goebbels hat sie gehasst und hätte sie am liebsten eliminiert. Das ist ihm nicht gelungen, das wusste er auch. Aber er hat ihr das Leben sehr schwer gemacht. Also sie wurde für den Rundfunk gesperrt. Das heißt, sie konnte dann keine Platten mehr aufnehmen. Das heißt, dass die Varieté-Direktoren dann entsprechend die Kontrakte zerrissen haben. Und Goebbels hat zum Beispiel ganz klar der Scala gesagt, wenn ich diese Frau noch einmal auf der Bühne sehe, schließe ich das Haus. Und das war für sie dramatisch. Also sie hat im Prinzip alles verloren. Die war bitterarm zum Schluss. Ne? Also
ich würde gerne mal zwei. Zu dir kommen. Und zwar,
ja.
Ich habe das Programm also erst einmal gesehen, aber ich habe mich gefragt, weil du das ja auch schon sehr lange machst.
Ja.
Du da machst es ja irgendwie in kleineren Häusern, in größeren Häusern vor unterschiedlichen Publika, also queere und nicht, unterschiedlichen. Hat sich eigentlich das Programm und damit auch die Figur Claire Waldoff eigentlich so in 13 Jahren verändert? Ich nehme an, das Programm hast du wahrscheinlich im Laufe der Zeit verfeinert einfach. Ne?
Es so. Hat im ersten Jahr es sozusagen diesen Prozess gegeben, dass sich das wie so ein Kiesel abnutzt. Also es war noch weitaus länger. Es ist ja schon ein großes Programm. Es war noch länger, das habe ich eingekürzt. Also ich habe sozusagen, mein Regisseur ist immer das Publikum. Also ich gehe mit meinen Sachen ins Publikum, ich denke mir meine Sachen aus und probe das mit meinen Pianistinnen und dann gehe ich eigentlich mit einem Gerüst auf die Bühne, probiere das aus. Und ich spüre an den Reaktionen des Publikums, wo es sozusagen noch Verständnisprobleme gibt, was zu viel ist, was redundant ist, das streiche ich raus. Das hat eigentlich im ersten Jahr stattgefunden, als ich das im Kleinkreis damals noch im Berliner Brettl gespielt habe. Und es ist dann eigentlich in der Form geblieben, jetzt das komplette Programm. Ich spiele oft Auszüge, also zum Beispiel, wenn ich nachmittags für Senioren spiele, die schaffen meistens nur eine Stunde, dann kann ich das aber so ein bisschen zusammenfalten, sodass ich die Geschichte trotzdem erzählen kann. Aber es ist dann eben
mit weniger Liedern wahrscheinlich.
Weniger Lieder und da spare ich manchmal bestimmte Dinge aus, weil die Erfahrung zeigt, dass zum Beispiel die Kriegszeit für viele, gerade von den Älteren, also ich erzähle in dem Programm eben dieses Ausgebombtsein von Claire, dass die Wohnung futsch war. Und je nachdem, wo in Berlin man spielt, sitzen da sehr viele Menschen, die das selber erlebt haben, die ihre Familie verloren haben. Das sind ganz oft sehr emotionale Sachen. Und das muss man dann immer gucken. Also ob ich, wenn ich in einer Alzheimer-Einrichtung spiele, möchte ich, dass die Menschen sich an das Schöne erinnern. Ich möchte ihnen nicht nochmal das Trauma reindrücken sozusagen, weil es könnte sein, dass sie genau das erinnern, aber das möchte ich in dem Fall nicht, dann lasse ich das raus.
Klar,
also ich passe das Programm dann immer an und kann dann eben unter allen Umständen für alle was Passendes finden, was entweder für die Jüngeren ist es wichtig, die Komplexität zu verstehen, für die Älteren ist es wichtig, sich an etwas zu erinnern, was sie erheitert und was trägt. Also für viele Leute sind die Lieder von Claire, wenn sie sie wiederhören, einfach ein wahnsinnig großes Geschenk, eine große Freude, weil sie ihre Eltern, ihre Großeltern vor sich sehen, mitsingen können und es kommt immer wieder zu unglaublich emotionalen Begegnungen dann.
Wobei interessant war, im BKA zumindest, wie das mir aufgefallen, das sind ja durchaus auch jüngere Leute im Publikum gewesen, also es sind jetzt nicht nur...
Nein, es mischt sich total und es sitzen eben Queers neben...
Genau. Das ist ein sehr buntes Publikum, was du hast.
Ja, ja. Also, ich habe, als ich im Zimmer, ich habe das ja eine Zeit lang, also relativ am Anfang, habe ich das im Schwutz gespielt und ich habe ja eben durch das Berliner Brettl aber auch eigentlich eher bürgerliches Publikum, das dann aber gesehen hat auf der Welt, oh, das Spiel, wir kennen den Ort nicht. Und dann saßen eben Punks neben bürgerlichem Publikum, die hätten normalerweise nie nebeneinander gesessen.
Okay.
Ja, oder ich hatte das mal in einem Frauenzentrum, da saß halt eine echte Berliner Trümmerfrau neben eben so einer Punkgöre. Die hätten sich normalerweise, wären die nie ins Gespräch gekommen. Und die hingen dann danach und haben sich viel zu erzählen gehabt. Und das ist etwas...
Was Verbindendes von Claire Waldoff.
Genau, und Claire war auch verbindend. Und dann freue ich mich immer ganz still, wenn das passiert, weil eben das ist sozusagen meine heimliche Aufgabe, Verbindungen zu schaffen, die sonst nicht zustande kommen. Und das freut mich immer sehr, wenn das so ist.
Das ist auch toll,
Weil wenn man zusammen über etwas lacht, ist man sich nicht so fern. Man kann sich nicht so fern sein, wie man glaubt, sich zu sein. Und wenn die Leute dann eben, wenn sie so eben zusammen sind, auch ins Gespräch kommen, freue ich mich wahnsinnig.
Jetzt kommen wir mal zu dir, weil ja. Ich versuche ja immer in dem Podcast auch die Leute also vorzustellen mit ihrer Lebensgeschichte. Ich habe gelesen, du kommst ja aus Lünen bei Dortmund. Ja. Das ist ja auch nicht so weit entfernt von Gelsenkirchen, wo
genau.
Clara Waldorf herkommt. Und ich habe gelesen, dass du, als du ganz jung warst, auch in einem besetzten Haus da gelebt hast. So, ja. Was dann ganz schnell geräumt wurde.
Ja, 3 Tage nach meinem 18. Geburtstag. Das war sehr schön. Meinen 18. Geburtstag konnte ich noch im besetzten Haus feiern, aber verhaftet worden bin ich erst 3 Tage später. Nein, das war so ein bisschen dramatisch. Ich hatte halt mein Coming Out. Das war also ich komme aus so einem alkoholgestützten Gewalthaushalt mit Depressionshintergrund, sage ich immer gerne. Und meine Eltern, also es ging mein Vater, wir haben halt es geschafft, dass mein Vater die Familie verlassen hat. Daraufhin implodierte die Familie etwas. Dann hatte ich mein Coming Out. Meine Mutter war komplett überfordert. Es war klar, ich muss jetzt diese Stadt verlassen, diese Kleinstadt verlassen, in der ich auch bei meinen Freunden eigentlich mit meinem Coming Out vor eine Wand gelaufen bin. Und ich hatte damals schon, weil ich sehr schnell mich nach Dortmund orientiert hatte, weil es da ein Frauenzentrum mit Lesbengruppe gab und ich wirklich alleine stand, als für mich klar war, dass ich lesbisch bin, habe ich mich sehr schnell dahin orientiert. Und als ich es dann meiner Mutter gesagt habe und klar war, okay, das geht einfach irgendwie gar nicht, habe ich meine Jacke genommen und bin halt nach Dortmund, erstmal zu Freunden, die ich mittlerweile dort hatte. Und dann brauchte ich eine langfristige Lösung. Und dann bin ich halt mit ins besetzte Haus gezogen und habe da sehr viel Unterstützung erfahren.
Und dann, wie das oft war, es in Berlin ja auch, dann wurden die besetzten Häuser schnell geräumt.
Es wurde, ich bin da Anfang des Jahres hin, wir sind am 3. Juni geräumt worden. Also es waren schon ein paar Monate, die ich da gelebt habe. Und ich hatte halt noch das Problem, dass ich ja noch schulpflichtig war. Meine Mutter mich aber nicht von der Schule und bla. Da wollte nämlich immer irgendwie schulpsychiatrischer Dienst und wir holen dich mit der Polizei. Und da musste ich immer irgendwelche Atteste wegen Magenschleimhautentzündung und was weiß ich. Und ich habe mich da irgendwie durchgewurstelt und habe dann einen Tag nach meinem 18. Geburtstag, am 1. Juni, habe ich mich von der Schule abgemeldet und bei der Abendschule angemeldet, weil klar war, dass ich jetzt einfach sozusagen das Gleis verlegen muss. Naja, und dann eben am 3. Juni 81 wurde das Haus geräumt. Dann stand ich ein bisschen doof da, habe aber dann über WG-Hopping dann kurze Zeit später einen WG-Platz gefunden und da musste ich halt Geld verdienen, dann bin ich halt in die Fabrik gegangen und abends zur Schule. Das war dann so das andere Gleis, das neue Gleis.
Deswegen ist es meine nächste Frage gewesen, weil ich habe gelesen, du hast dann irgendwie im metallverarbeitenden Betrieb gearbeitet und später dann bei Siemens. Ja. Da habe ich dann gedacht, das klingt jetzt irgendwie auch so nach so einem super Klischee-Lesbe, die im Metallverarbeitenden.
Nein, ich habe Tachometer gebaut.
Meine Frage dazu ist aber, war das Zufall oder hat dich das wirklich interessiert, dieser Bereich? Oder war das
einfach nur Geld verdienen? Ich brauchte Geld. Also ich wollte, ich war ja sozusagen nach der Schule eben, ich hatte mich da abgemeldet. Ich war im Nichts. Ich habe ein bisschen Klampfe gespielt gelegentlich auf der Straße für ein paar Cent. Und ich hatte halt Freunde, die mich einfach unterstützt haben. Also ich konnte da essen in den WGs, wo ich war. Meine Mutter hatte sich dann etwas beruhigt und gab mir zumindest einen Teil des Unterhaltes, den mein Vater zahlen musste. Das war aber nicht viel. Und sie brauchte auch, weil ich noch 2 Brüder habe, die sie auch durchkriegen musste. Und es war aber klar, dass ich einfach jetzt zusehen muss, dass ich Geld verdiene. Und dann war halt einfach um die Ecke eine Fabrik. Ich mache jetzt keine Werbung für tachometerbauende Fabriken, aber da war eine Fabrik, die suchte. Und okay. Ich war natürlich, als ich da mich vorstellte, 18 Schulabbrecherin, also mit Kusshand, eine gescheiterte Existenz. Die haben mich sofort genommen und dann habe ich Tachometer gebaut dort und musste erstmal lernen, wie Fabrik funktioniert.
Das ist auch ein anstrengender Job, können wir vorstellen, oder? So Metallverarbeiten?
Nee, das waren eigentlich eher kleinteilige Sachen, die wir da gemacht haben. Es ist halt die Aufgabe ist halt, dass du dein Hirn beim Pförtner abgeben musst und dein Körper funktionieren muss, aber in einer Taktung, die niemanden killt. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Aha. Ich wollte schnell sein und damit habe ich die ältere Kollegin, die vor mir arbeitete,
unter Stress gesetzt.
Unter Stress gesetzt. Und also dieses Lernen, dass man das wirklich, dass es wie ein Zahnrad laufen muss, damit niemand Stress hat und wir am Ende aber alle zusammen die Stückzahl haben, weil wenn wir sie nicht haben, dann verdienen wir das Geld nicht. Aha. Und es war nicht viel. Also wir mussten einfach, das musste ich lernen, dieses ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe zu sein, an dessen Ende so und so viel, 1000 funktionierende Tachometer stehen. Und Ich hatte großes Glück. Die Frauen dort haben mich wahnsinnig unterstützt. Ich kam da ja an mit lila Latzhose und henna-roten Stoppelhaaren. Und ich war da ein bisschen der bunte Hund. Und die hätten mich auch ziemlich dissen können. Haben sie nicht. Sie fanden das ein bisschen spooky und irritierend, weil WGs, das sind doch alles, die ficken doch alle durcheinander. Und ich, dadurch, dass ich eben ja ein verbindender Typ bin und immer war, habe ich die dann immer eingeladen. Dann kamen die halt mal in die WG gucken, weil die hatten natürlich alle Kinder in meinem Alter. Die wollten in WGs wohnen und hatten alle und dachten, mein Sohn kommt da nicht in seine WG.
Wie ist das da so?
Genau. Und dann hockten die bei uns und Klaus hat mit Klaus und Elke, mit zwei Leuten zusammen gewohnt. Klaus hat irgendwie Pflaumenkuchen gebacken und die waren halt völlig gechillt dann. Und also ich habe mich dann in einer Gewerkschaft auch organisiert, war dann eine Vertrauensfrau. Also was ja auch, wenn die haben mich gewählt dann. Weil sie halt wussten, die waren natürlich so, eine Hausbesetzerin? Ich habe das alles erzählt. Ne? Ah. Und auch mein Coming Out hatte ich dort auch. Nicht sofort. Es brauchte ein bisschen erstmal die vertrauensbildenden Maßnahmen. Und dann habe ich aber auch dort mein Coming Out gehabt. Und die Frauen, mit denen ich direkt in Gruppenakkord arbeitete, da war nur eine, die ein Problem damit hatte, das aber direkt auch sagte. Das lag dann in der Tat daran, dass sie ein bisschen später selber ihr Coming-out hat. Und sie hat das so gesagt, ich hätte ihr was vor die Füße geworfen, mit dem sie nicht wüsste, was sie damit anfangen soll. Weil sie war gerade frisch verheiratet. Mit einem Mann natürlich damals. Und das war für sie
überfordernd.
Naja, das verstehe ich auch. Ja, also klar, das war dann aber sie hat es verbalisiert, was ich toll finde. Und die haben mich wirklich jeden Tag gefragt, warst du gestern Abend in der Schule? Wenn ich gesagt habe, nee, dann habe ich aber einen Schlag in den Nacken gekriegt. Okay. Weil die haben gesagt, pass auf, wir sind alle hierhin, wir wollten ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre bleiben und dann was anderes machen. Keine von uns hat es geschafft. Du musst es schaffen. Und die haben mich wirklich, weil das ist hart gewesen, ne? Bis vier arbeiten, um fünf in der Schule sein, um 9:30 zu Hause, um 10 im Bett, um 5:30 aufstehen und das durchging. Und am Wochenende habe ich halt, damals habe ich Pantomime gelernt, habe an den Wochenenden so Commedia dell'arte und Pantomimenkurse gemacht und sowas. Und es war ein sehr durchgetaktetes Leben. Aber ich bin da sehr dankbar für.
Das ist einfach also eine ganz andere Erfahrung.
Andere Erfahrung, andere Leute, aber ich habe unglaublich große Solidarität von sehr vielen Menschen erfahren. Und da bin ich endlos. Das war im Übrigen auch in Berlin so, dass mich die Frauen, so traurig sie waren, dass klar war, dass ich gehen würde, wenn ich denn einen Schulplatz kriegen würde, um mein Abitur auch nachzumachen. Ich habe das ja alles parallel, ne? Schauspielunterricht neben der Fabrik und dann später,
ja, Wahnsinn, total viel,
später ne? eben tagsüber Schule und danach Schauspielschule und so. Und dann muss ich ja auch noch Geld verdienen. Also das war alles sehr. Ich hatte halt sehr volle Tage, sehr wenig Schlaf. Aber das ist halt so, wenn man, ich sage immer, ja, man nutzt jetzt nicht viel, man muss dann irgendwie auch die Ärmel hochkrempeln. Und das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Man muss sich manchmal anstrengen, um die Ziele zu erreichen.
Absolut. Ne? Weil du die Schauspielschule erwähnt hast, war das eigentlich so, als du dann nach Berlin gekommen bist, dass das dann auch klar war, dass du dann sozusagen den Weg einschlagen würdest? War dir das vorher schon klar? Also weil ich war nur deswegen, weil der Weg von so diesem metallverarbeitenden Betrieb zur Bühne ist ja noch irgendwie ein erstmal sehr weiter, würde man denken.
Nee, ich habe vorher schon, also ich hatte halt vorher, ich habe mit 15 angefangen, Pantomime zu machen bei uns im Jugendzentrum. Wir hatten so ein städtisches Jugendzentrum und wir hatten dort eine Teestube, also ich war politisch aktiv auch seit meinem 14., 15. Lebensjahr. Und eben schon von Kindesbeinen an eigentlich mit Literatur, Theater und so, das war schon einfach in mir drin. Und meine Mutter hat uns dazu auch angehalten. Also wir haben sozusagen diese Hinwendung zu Literatur und Theater war also von Anfang an da. Und ich hatte eben schon, damals war ja die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch und in dieser Teestube, wo wir uns halt trafen, da war ich immer die Kleinste, die Jüngste und da haben wir zum Beispiel schon selber Stücke geschrieben und aufgeführt und da habe ich natürlich mitgespielt. Also von daher war das jetzt und ich wollte explizit nach Berlin, weil ich A, mein Abitur nachholen wollte, weil ich musste ja erstmal das 10. Schuljahr noch nachholen. Ich hatte halt durch die familiären Bedingungen als ich 18 war, also bin ich aus dem 10. Schuljahr raus und hatte den Abschluss dann ja nicht, weil ich vor Ende Und ich war ja auch nicht da auf meinem Abschlusszeugnis. Da waren 4 Sechsen und 2 Fünfen. Damit kommst du nicht weit. Also es war klar, dass ich eben, wie gesagt, das andere Gleis. Dann habe ich halt auf der Abendschule mein 10. Schuljahr nachgeholt und wollte in Berlin Abitur nachmachen und Schauspielunterricht nehmen. Beziehungsweise hier gab es eben sehr viele private Schulen, weil ich mir nie eingebildet habe, dass ich
auf die staatliche.
Als staatliche Schulen 3000 Bewerber, 12 nehmen sie. Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein zu glauben, dass ich eine dieser 12 bin. Und von daher war klar, dass ich es auf privaten Schulen versuchen würde. Das hat dann nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorstellte. Und es war dann eben auch so, dass ich durch die 8 Stunden Fabrik, ich bin dann irgendwann vom Stuhl gefallen abends, als ich die Heilige Johanna der Schlachthöfe deklamierte, lag ich daneben und weil einfach die Kräfte nicht aus, weil klar, ich hatte einfach familiär diesen ganzen Scheiß, dann dieses Jahr mit der Abendschule, dann in Berlin diese Mehrfachgeschichten und so, weil es klappte eben nicht mit der sofortigen Abitur, mit dem Abitur, weil ich einfach nicht genug gearbeitet hatte. Ich musste, wenn du dein Abitur auf dem 2. Bildungsweg nachholen willst, musst du mindestens 3 Jahre gearbeitet haben. Das hatte ich nicht. Ich hatte ein Jahr Fabrik. Also ich musste einfach noch weiter arbeiten. Und für mich war, das haben immer alle gesagt, naja, sei doch arbeitslos, mach auf krank. Das war für mich nie eine Option. Also ich war in meinem ganzen Leben genau 2 Monate arbeitslos gemeldet mit Unterstützung. Das hat sich so scheiße angefühlt, dass ich irgendwie immer meine Finanzierung selber geklärt habe. Also und das war halt damals mit der Fabrik und abends zur Schule, das war okay, dann habe ich eine Zeit lang nur Fabrik gemacht.
Und du hast aber dann schon anfangs richtige Theaterrollen gespielt, glaube ich, ne?
Oder? Ich habe das Glück gehabt, dass ich noch, als ich dann 85 den Schulplatz auf dem Berlin-Kolleg bekam und tagsüber also meine Schule machen konnte, da habe ich schon nachmittags und abends ich habe immer in einer Theatermanufaktur am Halleschen Ufer, was jetzt Haut 2 ist, am Tempelhofer Ufer, das war mein Lieblingstheater. Ilse Scheer, die damals dort die große Brecht-Interpretin war, das war mein großes Vorbild. Und die machte 85 ein Projekt mit Jugendlichen. Und die wollte eigentlich niemanden so wie mich, ich hatte ja schon Schauspielunterricht genommen und so, und sie wollte eigentlich tatsächlich Lehrlinge, Arbeitslose, Studenten. Und ich war zwar Schülerin, aber ich hatte schon Unterricht genommen. Und
das war im 80er im Theater auch so ein großer Trend. Also das authentische Theater.
Und es ging halt da auch um ein Stück, Wenn er einen Engel hätte, von Margarete Steffin, ein fast unbekanntes Stück von einer ehemaligen Brecht-Mitarbeiterin. Und ich muss da so traurig gewesen sein, als sie sagte, nein, eigentlich du nicht. Und ich habe gesagt, aber ich mache alles, ich mache Regieassistenz, ich baue Requisiten, ich möchte doch nur dabei sein. Und dann sagt sie, ach, weißt du was, komm einfach nächsten Sonntag. Damit ging das los. Und dann hatte ich am Ende 3 Rollen, machte die Regieassistenz. Und dann fragte Ilse mich, als wir dann 86 damit Premiere hatten, fragte sie mich danach, ob ich mir vorstellen könnte, als Nebenjob dort im Theater zu arbeiten und Assistenzaufgaben zu übernehmen und kleine Rollen zu spielen. Und das habe ich dann gemacht. Bis 91 war ich immer wieder als Regieassistentin mit Spielverpflichtung dort und habe da wahnsinnig viel gelernt das waren damals 3 Führungsfiguren. Es war Ilse Scheer als Regisseurin und Darstellerin, Otto Zonschitz als Schreiber und Regisseur und Rudi Stodola, das war der musikalische Leiter. Und von den 3 habe ich wahnsinnig viel gelernt. Denen bin ich endlos dankbar. Parallel dazu hatte ich mir dann eine alte Schauspielerin, Elisabeth Ried, die war im Schlossparktheater früher und besserte ihre Rente mit Schauspielunterricht auf. Da bin ich immer hin und habe mir da noch Schliff geholt, weil die Schauspielschule hatte ich, wie gesagt, während der Fabrikzeit einfach körperlich, habe es halt nicht mehr geschafft. Naja, und so habe ich meine Puzzleteile zusammengesetzt und ich wollte natürlich das Land der Griechen mit der Seele suchen. Ich war aber als Typ halt schwierig, weil ich bin halt, wie ich bin. Ich werde halt komplett missgegendert, sagt man das heute. Ich werde, seitdem ich Kind bin, für einen Typen gehalten. Und zwar durch die Bank. Und was ich zwar nicht nachvollziehen kann, was aber immer wieder so ist. Und ich bin einfach schwer vermittelbar als Person. Und,
aber du bist aber nicht die Einzige, glaube ich.
Nein, nein, das ist schon sehr...
Das hat auch was mit Typecasting zu tun. So,
ja,
ne?
Ja, also ja, das ja, ist ja, klar. Das ist, ich bin nicht das Gretchen. Ich habe dann ganz später, ich hatte eigentlich so eine Sammler- und Lehrjahre bis dann, eigentlich bis nach der Wende. Ich hatte dann nach der Wende, bin ich in einem Ostprojekt, Theaterverein 1990, die machten eine Ausbildung, so Kompaktausbildung für so Nasen wie mich, schon ewig im Geschäft, aber nie einen Abschluss gemacht. Die machten ein Kompaktjahr, das waren hochqualifizierte Ost-Theaterpädagogen, die uns da richtig ein Jahr lang durchgebürstet haben. Da bin ich hin und habe dort den Abschluss dann gemacht. Ich habe jetzt, weil ich noch eine externe Prüfung machen konnte, damals gab es die Paritätische Prüfungskommission, habe also so einen Zettel, wo drauf steht, dass ich Schauspielerin bin, kann ich mir aufs Klo nageln, aber ist egal, fürs Selbstgefühl war das ganz gut. Und damit bin ich dann zur ZBF, was ja die
Vermittlungsstelle,
ist. Und man hielt mich, obwohl ich dem Rat meiner Lehrer dort folgend, meine Weiblichkeit zu betonen, eine leichte Dauerwelle im flatternden Ade, mich komplett komisch fühlte und dezent geschminkt war, zwar einen Anzug, aber einen Damenanzug trug und ich wurde immer noch für einen Mann gehalten. Das war der Tag, wo ich mir die Haare wieder abgeschnitten habe und gedacht habe, es nutzt nichts. Ich bin, wie ich bin.
Ich unterbreche nur ganz kurz, und zwar, weil die Figur, mit der du ja dann bekannt geworden, also naja, sagen wir mal, in der Berliner Szene bekannt, war ja Kokolores, was du ja teilweise immer noch spielst. Für alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, die dich dann noch nicht in der Rolle gesehen haben, beschreib mal die Figur und wie du auf die Figur gekommen bist.
Kokolores ist eine ältere... ist eine ältere Dame, die in Kassler und Hornhaut gewandet ist, was man vulgo auch als Lachs und Beige bezeichnet. Könnte und die mit ihrer kleinen blauen Gitarre in der Welt herumgurkt und ihre meandernden Gedanken unter das Volk wirft sozusagen. Kokolores ist ein Zufallsprodukt. Und zwar, ich habe eigentlich ja immer eher ernste Sachen machen wollen. Also im Theater, wie gesagt, ich wollte eigentlich das Land der Griechen mit der Seele suchen. Das hat nicht funktioniert. Ich kam so zum Kabarett. Und ich hatte aber mit einer mir bekannten Pianistin, Petra Krömer, wir hatten ein Stück gemacht über Gewalt. Eine Musiktextcollage über sexuelle und andere Gewalt. Wir hatten festgestellt, wir haben unterschiedliche Gewalterfahrungen, dass familiäre Gewalterfahrungen sowohl sexuelle Übergriffe als auch schlichte, in Anführungsstrichen, körperliche Übergriffe, also dass diese familiäre Gewalt bei uns beiden ähnliche Folgen gezeitigt hat, was unsere psychische Verfasstheit anbelangt. Und Petra hatte darüber Musik geschrieben und auch sehr tolle Texte, war aber eben eher die Musikerin, nicht die Darstellerin. Und wir haben dann Salix Alba gemacht. Das sollte ein Schmerzmittel für alle die sein, denen es ähnlich ging wie uns. Salix Alba ist das Wirkmittel, was in Aspirin ist. Die Silberweide hat dieses Schmerzmittel als Naturprodukt in sich. Und weil wir alle, die wir gewalttätige Erfahrungen gemacht haben, suchen Schmerzmittel, um das zu überstehen. Und wir haben das dann gespielt. Es war eine Musik-Text-Collage. Aber es war natürlich klar, dass wir damit kein Geld würden verdienen können, sondern dass wir haben das auf Kongressen gespielt, wir haben das für ein kleines, interessiertes Publikum gespielt. Und so kam es, dass wir es im Café-Theater Charlotte spielten. Die wurden 18 in dem Jahr, das war 1998. Ja, 98 muss das gewesen sein. Und die sagten, Mensch, wir feiern groß unseren 18. Geburtstag. Alle, die hier spielen, die machen einen Ausschnitt. Macht doch auch einen Ausschnitt. Wir haben gesagt, ja, aber
womit?
Aus dem ein Stück, ein Ausschnitt, das ist der Partykiller. Wir denken uns was aus. Damals war ich ja schon im Kabarett, im Berliner Brettl. Und dann habe ich drei Lieder rausgesucht, die haben wir einstudiert, Petra und ich. Eins hatte ich dann direkt auf das Café Theater Charlotte umgemünzt und wir haben uns komische Frisuren aufgesetzt und komische Kostüme angezogen und wir haben uns genannt Pianoforte und Kokolores. Und das war's. Und als wir da auftraten, saßen halt so vom Förderverein lauter solche Damen mit Tiger... Blüschen, Perlenkettchen, so wie wir eben auch da auf der Bühne standen. Und wir dachten, oh Gott, die schießen uns von da, die fühlen sich verarscht. Nein, das Gegenteilige war der Fall. alle schrieben, wer ist das, wann spielen die hier, wieso kennen wir die nicht? Und dann hat das Café-Theater Charlotte gesagt, wir wollen mit diesen beiden Figuren ein abendfüllendes Programm. Und dann habe ich geschrieben mit Ton und Takt aus dem Jahrtausend, das war das erste Programm, damals noch mit Pianistin. Und so wurde Coco Lores geboren, damals noch, noch nicht in Kassler und Hornhaut, aber die Frisur war immer dieselbe. Und Petra hat sich dann später zurückgezogen, weil sie eben auch Klavierunterricht gegeben hat. Und das war nicht zu koordinieren mit dem Unterwegssein und tagsüber Unterricht geben und so.
Klar, ja.
Und das hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich halt meine Gitarre aus dem Keller geholt, habe die Lieder, die wir hatten, auf Gitarre umgebaut, fand dann das Kostüm in Kassler Farben. Und habe mich dann sozusagen als Solo-Künstlerin damit, dann hatte das Glück, wir waren noch zusammen gecastet worden vom Chamäleon Varieté im Film Mitternachtsshow und konnte dann da aber auch alleine weitermachen und habe dann quasi im Chamäleon Varieté diese Figur
weiterentwickelt.
Dann ist das Schwutz auf mich aufmerksam geworden. Und dann konnte ich ganz viel im Schwutz machen, die Wong-Show. Also wir haben ja dann sehr viele Formate damals gemacht, sehr wilde Sachen. Und so konnte ich dann die Figur schärfen, bis ich dann eben dieses Soloprogramm Cocooning geschrieben habe und auch im Schwutz. Dann
Das war ja auch ganz bekannt.
Ja, das habe ich auch 10 Jahre gespielt. Jetzt werden die Rufe wieder laut, das wäre doch jetzt das Programm zum Thema im Moment.
Das ist wohl wahr, ja.
Und so entstand Coco Lores. Also eigentlich aus einer Not, aus einem Zufall.
Das ist ein Zufall, ja. Lass uns mal in die Jetztzeit mal springen. Und zwar, jetzt hören wir mal ein Lied aus deinem aktuellen Programm. Und zwar, da geht es ja um die 20er Jahre. Vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, worum es da geht, nur so ein paar Sätzen.
Das neue Programm heißt Berlin, die 1920er, eine Stadt im Taumel. Mir ging es bei dem Programm darum, eine quasi persönliche Collage vorzulegen, weil es mir ein bisschen auf den Senkel geht, dass die 20er, die wir ja so feiern, so ein bisschen verkürzt werden auf die 25 bis 29, also die goldene Zeit. Für mich gehen die 20er von 1918, Kriegsende, bis 33, Machtergreifung. Und für mich ist die Unterseite interessant. Und ich habe versucht, Texte zu finden, die sozusagen nicht den Tanz auf den Vulkan, der kommt schon auch vor, weil der ist natürlich da gewesen.
Also nicht nur Party und Champagner, was man so kennt, sondern
es sind eben auch eine Menge Leute krepiert. Es sind Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind ermordet worden. Es gab sehr viel Elend. Es gab nicht nur die Vorderhäuser und die schicken Varietés, sondern auch die Hinterhäuser mit den Kindern, die nichts zu fressen hatten. Und ich habe halt ein bisschen, ich spucke da ein bisschen in die Jubelsuppe und möchte halt diese andere Seite auch zeigen, die halt nicht so glamourös ist, nicht so schön ist, aber trotzdem auch mit Witz erzählt. Denn das beinhalten diese Lieder, die so verblüffend sind, dass auch das größte Elend da noch gefasst wird und das Lila-Lied.
Genau, da kommen wir jetzt zu. Ja. Und zwar, weil es war ja auch eine Zeit, wo dann so, also Toleranz, also wo das ja schon eine andere Stimmung war. Und da hören wir jetzt mal kurz mal rein. Und zwar in das Lila-Lied, wo es ja um die Schwulen und Lesben geht, die da sozusagen.
Die Hymne der Bewegung.
Die Hymne der Bewegung.
Dass sie aus anderem Holz. Wir sind nun einmal anders als die anderen. Gleichschritt der Moral geliebt, neugierig erst durch alle Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle anderer Welten Kind. Wir lieben nur weil wir ja anders als die anderen sind.
Das ist ja eigentlich auch, wenn man so will, ja ein ziemlich politischer Song eigentlich auch. Ne? Das sind ja aber, du hast ja erzählt, das sind ja auch eine Reihe von sehr politischen Songs, die du in dem Programm da drin hast.
Ja, das Lila-Lied ist ja, also es war so, dass ja die Zensur kurz aufging. Also 18, als der Krieg zu Ende war, wurde ja relativ zügig noch im November 1918 wurde die Zensur fallen gelassen. Und infolgedessen gab es eine Welle von Filmen, von Aufklärungsfilmen, weil die Leute einfach, also das preußisch-militärische Korsett war ja damit weg. Und es gab halt bis 1920 so eine Öffnung, wo sehr viel, damals wurde es als pornografisch empfunden, wir lachen da heute drüber, damals war das sensationell. Und in dem Zuge gab es eben diesen Film Anders als die anderen. Und im Lila Lied heißt es ja, wir sind nun einmal anders als die anderen. Magnus Hirschfeld, der ja ein großer Vorkämpfer gegen den Paragraphen 175 war, der hat in diesem Film auch mitgemacht. Und dieses Lied ist Magnus Hirschfeld zugeeignet. Also es ist im Zuge dieses Filmes, im Zuge dieses Filmes quasi wurde dieses Lied geschrieben. Und das, also da, eben der Text verweist auch darauf. Und es ist explizit Magnus Hirschfeld für seine Arbeit zugeeignet. Und es war ungeheuer populär. Mehrere Tanzorchester haben das aufgenommen mit Refraingesang.
Okay.
Es war dann aber eben 1920 im Mai gab es dann schon jetzt dann wieder die Wiedereinführung der Zensur, wo dann auch der Film, anders als die anderen, wieder verschwand und ja eigentlich jetzt erst wieder aufgetaucht ist in der vollen Version.
Das Interessante war, ich habe den neulich mal gesehen im Schwulen Museum und da haben die dann gesagt, da war so ein Filmhistoriker und das war ganz interessant, da hat er erzählt, dass dieser Film, also in dieser Zeit der Öffnung, das war der erfolgreichste Film von all diesen Filmen. Also es hat offenbar dieses Thema, die Leute unglaublich interessiert.
Ja, man war einfach interessiert. Es war ja komplett unterdrückt alles.
Genau,
also Sexualität war
No-Go einfach.
No-Go. Ja. Also es war ja, man muss sich das ja so vorstellen, dass zu Anfang des Jahrhunderts noch das Zeigen des Fußes einer Dame
schon provokant war.
Ja, das war provokant. Das war der Inbegriff der Erotik. Aber dafür brauchtest du quasi eine Sondergenehmigung. Also, und der Sprung dann zu dem befreiten Körper. Also die Leute wollten tatsächlich das Korsett loswerden. Und es gab aber auch eine große Problematik, weil das ist ja immer so. Wird was verboten, gibt es eine Nische. Es gab große Problematiken mit ungewollter Schwangerschaft, also der Paragraph 218 war ja schon damals ein Thema. Es gab sehr viel Problematiken mit Geschlechtskrankheiten. Es ging um Aufklärung auch, um Aufklärungs- und Sittenfilme. Und der Paragraph 175 war einfach einer, der viele betraf, den auch viele sozusagen auf dem Schirm hatten, weil klar, Sexualität war und ist immer interessant, weil es ist ein total vitales Thema. Und je weniger, also das ist ja immer so, alles worüber man nicht reden darf, das ist wahnsinnig spannend, wird dann in Hinterzimmern gemacht, aber daraus nicht kann halt eine Murks passieren. Und es ging eigentlich in der Zeit darum, die Menschen aufzuklären über alles, also über Geschlechtskrankheiten, über Sexualität im Besonderen und auch über Homosexualität und die Folgen. Und es ging ja definitiv darum, dass der Paragraph 175 für viele Männer tödlich war am Ende, weil sie gesellschaftlich
geächtet waren.
Ganz oft gab es verheiratete Männer, die eben sozusagen pro forma Ehen, ich meine, damals gab es arrangierte Ehen, wir müssen ja hier gar nicht so schreien, wenn wir heute über arrangierte Ehen sprechen, es war damals gang und gäbe, dass man irgendwie, um irgendwelche Besitztümer zusammenzuhalten oder einfach nur gedeckelt war, die hatten nichts miteinander zu tun, man hat geheiratet, man hat pro forma ein Kind in die Welt gesetzt, dazu musste der Akt einmal vollzogen werden und dann ging man seiner Wege.
Na, wie so wie in arabischen Ländern heutzutage.
Und das ist ja alles jetzt gar nicht die Liebesheirat, ich meine, es gibt einen Haufen Literatur, Effi Briest, das ganze Programm irgendwie, wo es eben um Liebe und Arrangements geht. Und das war die Prostitution, war in den 20ern ein ganz normales Mittel, sein Leben zu bestreiten, weil in der Inflation hatten die Leute nichts zu fressen. Am Ende bleibt der Körper. Da gab es gab in den 20ern der Bruder quatschte die Jungs und die Männer auf der Straße an, ob sie nicht Nacktanz oben im Salon, wo Mutter und Tochter dann Schleiertanz à la Anita Berber machten gegen ein kleines Geld. Das waren natürlich komplett illegale Sachen, aber einfach, weil man die Knete haben wollte. Das heißt,
klar.
Und es gab natürlich, es gab diese ganzen Wandervögel, Gedöns und so. Also man ging in die Natur, man wollte den Körper spüren, man wollte FKK waren Dingen. Also man hat den Körper entdeckt. Und dann entdeckt man natürlich auch die ja immer schon vorhandene gleichgeschlechtliche Liebe. Und Hirschfeld hatte ja gut vorgebaut. Der war ja schon Anfang des Jahrhunderts unterwegs mit dem Thema.
Stimmt, ja.
Ne? Also von daher. Und von daher war der Film, glaube ich, einfach
ein Wegbereiter.
Ein Wegbereiter. Ja, auch für die Leute. Es gab eben ein großes Bedürfnis, sich zu informieren auch.
Wobei man dazu sagen muss, aber da wollen wir jetzt nicht so lange drüber sprechen, dass der Film auch recht traurig ist aus heutiger Sicht, ne?
Weil es
ja so ein tragisches Ende auch hat. So, ne? Aber ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Und zwar, du bist ja sowieso, wie wir ja merken, ein sehr politischer Mensch.
Ich gebe mir Mühe. Ja.
Und du hast in der vorletzten Siegessäule vom März hast du einen Text geschrieben, wo du, also das fasse ich jetzt mal so zusammen, wo du kritisiert hast, dass es so einen Gewöhnungseffekt in der queeren Community, aber nicht nur da, auch in der allgemeinen Gesellschaft gibt. So angesichts von AfD, von dieser ganzen schrecklichen Sprache, die da herrscht und so. Ich fand das einen ganz tollen Text, weil ich so gedacht habe, das ist, stimmt auch. Also man gewöhnt sich auch immer dran, wo man vor 5 Jahren noch gesagt hätte oder davor irgendwie, nee, und heute ist es so normal. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, was du da kritisiert hast, also wie du das gedacht hast, für alle, die den Text nicht gelesen haben?
Wir lassen uns sehr von den sprachlichen Vorgaben leiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auf die ganzen Zumutungen und Zuschreibungen mit radikaler Freundlichkeit reagieren, was unseren Sprachgebrauch anbelangt. Weil ich stelle das immer wieder fest, dass es eskaliert wahnsinnig schnell. Also jemand verwendet ein falsches Wort.
Und schon ist man
eigentlich tot oder wird zum Abschuss freigegeben. Das sind solche Begrifflichkeiten. Oder geh sterben, wenn man etwas formuliert hat, was vielleicht unglücklich war.
Schrecklich.
Wir sind gnadenlos in der Anforderung dem anderen gegenüber. Und das kritisiere ich. Also es ist einfach so, dass ich halte das Medium Facebook oder Twitter oder so nicht für geeignet, um politische Debatten zu führen.
Das ist auch zu
es
kurz.
Wird aber, auch, es gibt so eine Tendenz, immer das Schlechte zu finden und es reinzureiben. Also das ist, du brauchst ja nur, mach einfach mal jetzt eine Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut. Mach das mal als Watch-Dings da bei Facebook und guck dir einfach nur die Kommentare an. Mit welcher Aggression, Unterstellung, Überheblichkeit da Bullshit verbreitet wird. Das ist jetzt sozusagen allgemein. Also wo einfach plötzlich, jeder ist jetzt gerade Virologe, weiß es besser und sagt, was, das Arschloch quatscht doch nur, Knete raus.
Oder Lügen und so.
Ja genau, dann sage ich immer, also auf dem Sofa sitzen und so einen verbalen Dünnschiss in die Welt pfeifen, ist einfach dämlich. Jetzt benutze ich die Sprache selber. Ne? Da sitzen Leute, die offensichtlich vielleicht Angst haben, unsicher sind und sich retten durch Abwertung des anderen. Das ist ja alles. Es geht um Abwertung, es geht um Zuschreibung. Ich plädiere für Fragen stellen. Ich plädiere für Antworten geben. Ich plädiere für wirklich radikale Freundlichkeit. Was jetzt zum Beispiel Friedrich Merz, den ich wirklich überhaupt nicht leiden kann, ist Corona positiv getestet. Und es gibt sofort, ja super, klasse, na krepier doch. Hallo?
Naja, das geht
ernsthaft?
Eigentlich nicht. Das geht eigentlich nicht.
Ernsthaft?
Ja, das stimmt.
Und wir müssen so achtsam sein,
das stimmt.
Dass wir nicht, die Strategie der Rechten ist eine Verschiebung.
Eine Verrohung.
Verrohung, die aber unmerklich mit, und wir springen über jedes Stöckchen,
stimmt.
Wenn wir uns dem Ton
annähern.
Wenn wir auf Beleidigung mit Beleidigung reagieren. Es ist natürlich tatsächlich anstrengend, die Fassung zu bewahren. Man möchte natürlich sagen, pass mal auf, ich hau dir auf die Fresse, wenn du mir da nur dann...
Aber was ich ihn fragen wollte, und zwar, weil mir aufgefallen ist, also das gibt es in der schwulen Community also durchaus auch, ne? Also einschließlich auch, dass man dann so denkt, okay, du hast so Positionen, die da sehr AfD-nah sind.
Ja, da müssen wir reden drüber.
Ich wollte dich mal fragen, weil ich da nicht so einen Einblick habe, ist das eigentlich bei den lesbischen Frauen auch so?
Natürlich, es ist überall so.
Wir sind
nicht außerhalb der Gesellschaft. Wir sind ja ganz, also wir sind ja alle Angehöriger verschiedener Communities zu gleichen Teilen. Wir haben unsere Arbeitskommunikation. Communities, wir haben unsere Party-Communities, wir haben unsere Identitätsbubble. Und ich kenne natürlich Leute, die, die sich überfremdet fühlen oder solche Begrifflichkeiten auch verwenden. Und ich finde es da halt immer wichtig, aber im persönlichen Gespräch, nicht auf Facebook. Also wenn ich bei jemandem das Gefühl habe, oder driftet was ab, schreibe ich privat an und sage, du, ich habe das gerade bei dir gelesen, ich bin etwas verwirrt.
Das ist eigentlich die richtige Variante, dass man nicht öffentlich...
Das Problem ist ja, eben, wenn ich jemanden öffentlich schlachte, hat der keine andere Chance, als zu beharren. Mir ist es doch lieber, ich sage jemandem, ist das deine Meinung? Warum ist es deine Meinung? Und verstehe ich das richtig? Aber ich kriege es mit dir nicht zusammen. Wenn Leute plötzlich, manchmal ist das ja, und ich habe das schon auch erlebt, dass dann Leute was gelöscht haben und sich auch bedankt haben dafür und gesagt, sorry, ich war einfach sauer. Ich war einfach kackensauer. Und dann habe ich das Ding rausgehauen und dann ist es aber so, das eskaliert dann ganz schnell. Und du hast ja, wenn du aus einer Emotion was raushaust und dich dann, wir sind alle nicht gut im Entschuldigen, weil wir alle groß bleiben wollen. Ich finde es aber eine Größe zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich entschuldige mich dafür. Ich habe einen Begriff verwendet, der grenzüberschreitend ist, der andere verletzt und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich arbeite an mir. Erbschneidendes. Erbschneidend, und das wird man später für sich selber merken, wenn man sich in eine Situation hineinmanövriert, wo man aus einer Unbedachtheit heraus was rausgeknallt hat und dann plötzlich das Gefühl hat, jetzt muss ich mich verteidigen, weil ich einen doofen Satz gesagt habe. Nein, nimm den doofen Satz zurück.
Stimmt.
Ja. Lösche das und bleib in der Diskussion, weil es, wie gesagt, wir müssen sehr klar mit Sprache umgehen. Sehr klar mit Sprache umgehen. Und der Feind, in Anführungsstrichen, steht ja rechts. Wenn ich permanent versuche, meinen Nächsten als in Anführungsstrichen Arschloch zu überführen, dann sehe ich nicht mehr, was die wirkliche Gefahr ist. Ich empfinde, ich denke, wir sollten halt versuchen,
achtsamer sein,
klar sein. Klar, die Leute, die sagen, nee, ich finde, hier haben, was weiß ich, wer nicht in der dritten Generation Deutsch ist, hat hier nichts zu suchen, der kann in meiner Freundesliste nicht bleiben. Weil ich bin auch ein Migrantenkind, wir sind nur schon seit mehreren Generationen hier. Mein Name outet mich völlig klar, als aus Polen kommt. Und wir sind natürlich Wirtschaftsflüchtlinge gewesen. Allesamt. Meine andere Familie, Iwaschkiewicz, ist noch deutlicher, die mütterliche Familie. Die sind auch aus wirtschaftlicher Not mit dem Leiterwagen hier Anfang des letzten Jahrhunderts gekommen. Also bitte, ich zähle da auch zu. Und das muss man dann mit mir diskutieren, wenn man sowas sagt.
Absolut.
Weil, wie gesagt, unsere Namen sind jetzt eingedeutscht und Özgürüt soll jetzt schlecht sein? Sorry. Klar, nein.
Völliger Unsinn.
Ja. Und deswegen, also.
Ja. Sigrid, danke für deine Zeit. Wir sind schon am Ende.
Ach Gott, das ging jetzt aber schnell.
Ja, wir haben uns so nett verplaudert. Aber jetzt wollen wir doch am Schluss mal vielleicht leider doch nochmal so einen kleinen unangenehmen Schwenker machen. Und zwar, wir sind ja nur in den letzten Wochen irgendwie in Zeiten der Corona-Krise, ganz offensichtlich. Und es ist ja so, ich glaube, da ist ja auch eine Reihe von Terminen mit deinem neuen Programm, glaube ich, im BKA-Theater ja angesetzt waren. Aber jetzt erzähl nochmal, da hat das BKA-Theater ja jetzt eine schöne Alternative gefunden.
Genau, also wir haben diese Termine sind ja Ende April, Anfang Mai, also 29.04., 1., 2., 3., 5. wäre angedacht. Wir wissen natürlich, wenn diese Sendung gesendet wird, schon etwas mehr. Das BKA ist dazu übergegangen, Veranstaltungen zu streamen. Und wir werden, wenn wir nicht spielen können, auch dieses Programm streamen. Also wir werden es im leeren Theater spielen und live übertragen.
Und dann spendet man dann dafür?
Man kann dann spenden. Es gibt da so einen Spendenklick. Das ist natürlich eine freiwillige Sache, weil wir wissen natürlich sehr genau, also wir sind alle in Anführungsstrichen im Arsch, weil wir nichts verdienen im Moment. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir das gebacken kriegen. Aber wir wissen natürlich auch, dass viele, viele andere, dass es ihnen genauso geht. Aber Kultur ist ein Lebensmittel. Und gerade in solchen extremen Situationen müssen wir Sorge dafür tragen, gerade wir Künstler, dass die anderen nicht durchdrehen. Und da ist Kultur, Literatur einfach wichtiger Faktor. Das heißt, wir geben uns alle Mühe, für alle erreichbar zu sein, die ein Endgerät haben und sich irgendwie über Facebook oder YouTube oder sonst wie sich das angucken können. Ich gehe davon aus, dass wir noch sehr viel zu tun haben mit diesem Virus. Und wir können nur durch langfristige Vernunft und guten Umgang damit diese globale Krise überstehen. Und ich denke,
jeder, da geht halt kein Theater.
Kein Theater, aber wir sind ja kreativ. Und das bleiben wir auch. Und das wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie in ihrer Lebensgestaltung kreativ bleiben. Auch diese Krise wird vorübergehen. Sie wird uns vieles kosten. Aber ich kann nur sagen, bleiben wir solidarisch, weil das ist das, was jetzt zählt. Alles andere findet sich.
Sigrid, danke für deinen Besuch im Studio. Danke, das war sehr spannend. Also auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, das Programm. Ich habe jetzt nur Ausschnitte auf YouTube gesehen, aber auf jeden Fall sollte man sich nochmal komplett ansehen und natürlich dann auch live, wenn ihr erstmal wieder dann live spielt.
Bitte, weil das ist am schönsten.
Das ist natürlich am schönsten.
Für uns Rampensäue ist es natürlich total blöd, in das schwarze Theater zu spielen und keine Rückmeldung zu kriegen. Aber gut, besondere Situationen erfordern besondere Anforderungen.
Lösungen.
Und wir arbeiten dran.
Danke dir, Sigrid, für deinen Besuch im Studio. Das war die neue Folge von Queers Berlin, heute mit Sigrid Grajek. Und das neue Programm, haben wir ja gesagt, ab Ende April ist es im BKA-Theater. Und danach dann hoffentlich, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann auch wieder live. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke.
Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.